DW Menschen und Märkte.
Ende der Eiszeit. China und Indien wollen sich wieder vertragen. Falsche Versprechen, Schmiergelder, Korruption. Brasilien in der schwersten Rezession der letzten 20 Jahre. Und schließlich Internet für alle. Der Wettlauf um die Vorherrschaft im Netz hat längst begonnen. Das sind die Themen in unserem Wirtschaftspodcast. Ich bin Rolf Henkel. Indiens Premierminister Narendra Modi hält sich zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China auf. Es geht um Zusammenarbeit und Handel. Es sind allein 24 Wirtschaftsabkommen unterzeichnet worden. Aber die beiden aufstrebenden asiatischen Giganten sind nicht nur Partner, sondern auch erbitterte politische und militärische Rivalen. Grenzkonflikte im Himalaya sowie Misstrauen und teilweise offene Antipathien überschatten das Verhältnis.
Großer Bahnhof für Narendra Modi. Bei seiner Ankunft in der alten Kaiserstadt Xi'an wurde der indische Premier von Drachentänzern begrüßt. Der Abstecher in Xi Jinpings Heimatprovinz, noch vor den offiziellen Gesprächen in Peking, sollte die Bedeutung seines dreitägigen China-Besuchs unterstreichen. Denn Peking und Delhi wollten sicherstellen, dass Modis Besuch ein Erfolg wird, sagt der frühere indische Botschafter TCA Rangachari.
Nothing should be done to
Man will alles vermeiden, was Probleme verursachen und den generellen Tenor der Beziehungen beeinflussen könnte. Modi hofft auf chinesische Investitionen, will damit die indische Infrastruktur verbessern und seine Wahlversprechen erfüllen. Zugleich drängt er auf eine Öffnung des chinesischen Marktes. China wiederum sucht für seine Unternehmen neue Aufträge im Ausland und will sich als vertrauenswürdigen Kooperationspartner präsentieren. Doch über all dem schweben tiefgreifende Differenzen, etwa um die indische Himalaya-Region Arunachal Pradesh, die einige in China Südtibet nennen. 1962 haben beide Länder wegen Grenzstreitigkeiten im Himalaya Krieg geführt. Geklärt sind die Konflikte bis heute nicht. Auch jetzt rechnet niemand mit einem Durchbruch. Es geht dabei nicht nur um die Grenzen und die Gebietsstreitigkeiten, sondern auch um die Beziehungen zu den Tibetern, sagt Wang Yiwei von der Volksuniversität Peking. Schließlich lebt der Dalai Lama ja immer noch in Indien. Das sind komplexe Themen, aber China liegt viel daran, sie über kurz oder lang zu lösen. Doch einvernehmliche Lösungen sind nicht in Sicht. Kurz vor der Ankunft Modis forderte eine chinesische Zeitung Indien auf, dem Dalai Lama die Unterstützung zu entziehen. Peking sieht den religiösen Führer der Tibeter als Separatisten. Das Blatt warf Modi zudem Tricksereien bei den Grenzkonflikten vor und beschimpfte das indische Volk als minderwertig. Vertrauen schaffen solche Kommentare nicht.
Trust is something which I think both sides agree.
Das Vertrauen, da sind sich beide Seiten einig, muss gestärkt werden, sagt Ex-Botschafter Rangachari. Da müssen beide Seiten dran arbeiten. Denn auch in der Außenpolitik sitzt das Misstrauen tief. Indien pflegt enge Beziehungen zu den USA, zu Australien und Japan, was Peking missfällt. China wiederum ist mit Pakistan verbündet, dem Erzrivalen der Inder. China versucht außerdem, seinen Einfluss in Südasien und im Indischen Ozean auszubauen. Dennoch sei das historisch schwierige Verhältnis unter Xi und Modi in Bewegung, sagt China-Stratege Andrew Long in Hongkong.
So if it's a kind of rebalancing.
Es ist eine Art Neuausrichtung. Es gibt Rivalitäten, Konkurrenz und Meinungsverschiedenheiten, aber es gibt auch viele Bereiche für die Zusammenarbeit in einer Welt, die zunehmend ein globales Dorf wird. Doch zunächst geht es darum, den Modi-Besuch in China spannungsfrei über die Bühne zu bekommen, ohne Brüskierungen wie letztes Jahr. Denn ausgerechnet als Xi Jinping 2014 zu seinem Antrittsbesuch in Indien war, drangen chinesische Soldaten an der umstrittenen Grenze im Himalaya auf indisches Territorium vor. Ein ähnliches Missgeschick soll sich diesmal auf keinen Fall wiederholen.
Das war Ruth Kirchner aus Peking. Und jetzt gehen wir auf einen anderen Kontinent. Brasilien stöhnt derzeit unter der schwersten Rezession der letzten 20 Jahre. Wie sich inzwischen immer deutlicher zeigt, sind die Schwierigkeiten der brasilianischen Wirtschaft auch eine Folge des Petrobras-Skandals, der das Land erschüttert. Dabei kassierten die Manager des größten Unternehmens des Landes zusammen mit Politikern hohe Schmiergelder, die Zulieferbetriebe bezahlt hatten, um Aufträge zu bekommen. Südlich der Hafenstadt Recife wollte die Regierung eine Mega-Raffinerie bauen. Brasilien sollte das Saudi-Arabien des Südens werden. Doch die Korruptionsaffäre hat den Bau zum Erliegen gebracht. Die Baukosten sind von 2,5 auf fast 18 Milliarden Euro gestiegen. Und es ist nicht sicher, ob die Raffinerie überhaupt jemals fertiggestellt wird.
Gostava tanto de você, ich hatte dich doch so gerne, lautet der Song des brasilianischen Schnulzenbarden Tim Maia. Nur wenige Gäste sitzen in dem kleinen Restaurant in Ipojuca im Nordosten Brasiliens. Sie achten nicht auf den Song, obwohl der Titel gut passt zur trostlosen Lage in der Kleinstadt und im Restaurant. Kellner José Edson Freitas wirkt frustriert. Wir haben hier im Restaurant 70% Einbußen, man kann es kaum glauben, aber es ist so. Früher haben hier 25 Leute gearbeitet, jetzt sind es nur noch 10. Ipojuca hat schon bessere Zeiten gesehen. Im nahen Suape wurde ein großer Hafen gebaut und ganz in der Nähe der Stadt wird eine Raffinerie hochgezogen. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. 230.000 Barrel schweres Öl sollten pro Tag zu Diesel verarbeitet werden. Doch Abreoe Lima, so der Name der Raffinerie, arbeitet nur mit halber Kapazität. Und der Ausbau des Komplexes liegt derzeit auf Eis. Das hat Folgen. Die ganze Region leidet unter der Krise, auch der Immobiliensektor. Die Immobilienbesitzer wollen alles verkaufen, obwohl sie in der Vergangenheit häufig ihre letzten Cent investiert haben. Und jetzt sind die Preise natürlich am Boden. Viele haben hier investiert, weil sie dachten, dass die Raffinerie einen Boom auslösen, der Bundesstaat Pernambuco nach vorne kommen würde. Aber die Menschen haben kaum noch Hoffnung. 2010 war das noch anders. Beifallsstürme für den damaligen Präsidenten Lula da Silva bei seinem Besuch in Ipojuca. Brasilien hatte vor seiner Küste riesige Ölmengen gefunden. Bis zu 50 Milliarden Barrel schätzten die Fachleute. Öl, das im Meer in einer Tiefe von 7000 Metern und einer kilometerdicken Salzschicht liegt, sogenanntes Präsalöl. Brasilien, so die Vision Lulas, sollte zum Saudi-Arabien des Südens werden und die Raffinerie Abreoe Lima dabei eine wichtige Rolle spielen. Dafür ließ sich Lula einst feiern. Als ich hier ankam, habe ich den Bus halten lassen und habe all die Arbeiter am Eingang der Raffinerie begrüßt. Sie haben mich umarmt und sie haben mir gedankt, dass sie jetzt eine Arbeit haben. Und nicht nur hier. In ganz Brasilien haben in den 8 Jahren unserer Regierung 14,5 Millionen Menschen eine Arbeit bekommen. Der Beifall ist schon lange verhallt. Die Förderung des Öls erwies sich als schwieriger als gedacht. Sie ist aufwendig. Bisher wurde nur ein Bruchteil dessen gefördert, was geplant war. Keine guten Nachrichten für die Raffinerie. Zu den technischen Schwierigkeiten kommt nun auch noch der Petrobras-Korruptionsskandal. Nachdem das größte brasilianische Unternehmen, der Energieriese Petrobras, im Zentrum eines beispiellosen Korruptionsskandales steht, stockt der Weiterbau der Raffinerie Abreoe Lima. Und das ist kein Einzelfall. Überall im Land liegen Bauprojekte auf Eis, Investitionsprojekte werden erst einmal zurückgestellt. Der Petrobras-Skandal nimmt die Wirtschaft des Landes in den Würgegriff mit fatalen Folgen, erläutert Wirtschaftsfachmann Demetrio Magnoli. Das Bruttoinlandsprodukt wird dieses Jahr weiter sinken, etwa 1%, vielleicht 1,5%. Das ist sehr ungewöhnlich in der brasilianischen Geschichte. Und es gibt viele Fachleute, die für 2016 von einer weiteren Abschwächung ausgehen. Falls dieses negative Szenario wirklich eintritt, würde sich etwas wiederholen, was in der Geschichte Brasiliens nur einmal eingetreten ist. 2 Jahre hintereinander Rezession. Das gab es nur 1929 und 1930. Unter Druck steht auch die Regierung. Präsidentin Dilma Rousseff saß jahrelang im Aufsichtsrat von Petrobras. Führende Mitglieder der Koalitionsparteien, die die Regierung stützen, sollen über Jahre Schmiergelder erhalten haben. Der Schaden geht in die Milliarden US-Dollar. Das Ganze verschlimmert sich durch die politische Krise, die die Legitimität der Regierung in Frage stellt. Die Regierung hat ihre Autorität verloren, vor allem im Kongress. Darunter leiden auch die wirtschaftlichen Aussichten. Die haben sich komplett aufgelöst. Die strukturelle Krise wird also zur konjunkturellen Krise. Mehr als ein Dutzend Zulieferfirmen und Baufirmen, darunter die größten des Landes, sind aufgrund der Korruptionsvorwürfe derzeit von Investitionsvorhaben ausgeschlossen. Viele der Unternehmen sind daraufhin in finanzielle Schieflage geraten. Brasiliens Wirtschaft steht vor schwierigen Zeiten. Ipojuca, wo die Raffinerie Abreu e Lima einst Hoffnungsträgerin für eine ganze Region war, steckt bereits mitten in der Krise. Viel Hoffnung haben die Menschen dort nicht mehr. Luciano Jorge Santos und José Edson Freitas jedenfalls, die beiden Kellner aus dem kleinen Restaurant, klingen nicht gerade optimistisch. Viele sind noch nicht weggegangen, weil sie noch auf ihre Löhne warten. Und manche warten aufs Arbeitslosengeld, um dann nach Hause zu fahren. Ich selber warte auch noch ab, bis ich was bekomme. Ich gehe wieder heim. Ich habe genug von all dem.
Das war Julio Segador aus dem ARD-Studio Südamerika. In unserem letzten Beitrag geht es sozusagen um die Weltherrschaft. Facebook will es mit Drohnen schaffen, Google testet Ballons und Tesla-Gründer Elon Musk hat mit seiner Firma SpaceX vor, Satelliten ins All zu schicken. Sie alle haben ein Ziel, Internetzugang für alle Menschen auf der Welt. An jedem Ort, jede Zeit. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen hat mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung noch keinen Zugang zum Netz. Aber so ganz uneigennützig, wie der Ruf nach Internet für alle klingt, ist die Sache natürlich nicht.
Es hat ein Wettlauf begonnen, ohne dass ein Startschuss fiel. Es gibt bislang noch nicht viele Teilnehmer, die bei diesem Wettlauf mitmachen. Vielmehr, es ist ein kleiner, elitärer Zirkel von Menschen mit sehr viel Geld und noch mehr Ambitionen. Sie eint ein Wunsch, der sich perfekt verkaufen lässt. Mit anmutigen Bildern von Menschen in aller Welt, angenehmer Musik und einer Botschaft, an der sich kaum etwas aussetzen lässt. Gleichheit für alle durch Internet für alle.
The way the world works is changing.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg erklärt, dass in Zukunft Wissen das wichtigste Gut sein wird. Doch vielen ist der Zugang zu diesem Gut verwehrt. Mehr als 3 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zum Netz. In einem Werbespot für das Projekt Google Loon fragt deshalb ein Kind, wie es wäre, wenn die ganze Welt Zugang zu allen Informationen hätte.
But what if there was a way to light up the entire globe? And finally make all the world's information accessible to all of the world's people?
Wir bei Virgin, erzählt Gründer Richard Branson zu Aufnahmen des Erdballs, setzen alles daran, Dinge anders anzugehen, mit gutem Beispiel voranzugehen und zu zeigen, dass ein Unternehmen positive Veränderungen herbeiführen kann.
At Virgin, we're determined to do things differently, to lead by example and show that business can be an amazing force for positive change.
Facebook, Google, Virgin und auch Tesla-Gründer Elon Musk sind dran, Internet für alle Realität werden zu lassen. Ihre Herangehensweisen sind unterschiedlich.
Option 1: Drohnen.
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat schon vor 2 Jahren die Allianz Internet.org geschmiedet. Sie will allen Menschen Zugang zum Netz geben, egal ob in Industrie- oder Entwicklungsländern. Zuckerberg ist überzeugt, jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, ins Internet zu gehen.
Everyone deserves to be connected.
Den Zugang möchte Facebook mit Drohnen ermöglichen. Gleichzeitig entwickelt Internet.org günstigere Smartphones, mit denen das Netz genutzt werden kann. Inzwischen gibt es auch eine App, die kostenlosen Zugang zu ein paar ausgewählten Seiten bietet, darunter Wikipedia, regionale Wetterberichte, Gesetzestexte und Nachrichten. Und natürlich Facebook. Wer innerhalb dieser App allerdings einen Link anklickt, der zu all den übrigen Angeboten im Netz führt, muss extra zahlen.
Option 2: Ballons.
Als im März im texanischen Austin die Technologiemesse South by Southwest Interactive stattfand, war einer der Starredner Astro Teller von Google X. Halle 5 im Messezentrum der Stadt war bis auf den letzten Platz gefüllt, als er seine Rede zum Thema Moonshots and Reality hielt. In der Forschungseinheit von Google arbeiten er und seine Kollegen an den ganz großen technischen Würfen. Selbstfahrende Autos, die Datenbrille Glas und ein Drohnenlieferdienst. Erhebliche Ressourcen werden seit 2012 in das Project Loon gepumpt. Googles Versuch, Internet in alle Ecken der Welt zu bringen. Teller erklärte:
We hope to do this in the near future by putting up a network of balloons into the stratosphere. Much higher than where the weather is, much higher than where airplanes fly.
Selbst eine Naturkatastrophe könnte den Ballons nichts anhaben, solange die Batterien des Mobiltelefons aufgeladen sind. In einem Beitrag auf der Technologieseite The Verge heißt es:
Over the last six months, Google has run tests with Vodafone, Telstra and Telefonica, utilizing their networks to provide connectivity to customers who normally live with little or no internet access. Loon believes that it can provide service to these remote regions at a fraction of the typical cost.
Allerdings, bislang hat noch nicht jedes Land den Ballons Überflugrechte eingeräumt.
Option 3, Satelliten.
Diesen Plan verfolgen sowohl Tesla und SpaceX-Gründer Elon Musk als auch Virgin-Chef Richard Branson. Musk möchte rund 4000 Satelliten ins All schießen, die in rund 1100 Kilometern Höhe um die Erde kreisen. Die Datenübertragung soll per Laserlicht funktionieren. Der Vorteil: Die Verbindung wäre um einiges schneller, als sie es derzeit über Glasfaserverbindungen ist. Google ist von dem Plan angetan und investierte vor kurzem gemeinsam mit der Fondsgesellschaft Fidelity $1 Milliarde in die Idee. Auch Richard Branson hat vor, die Erde mit einem Netz aus kleinen Satelliten zu umspannen. Er hat zwei wichtige Partner an seiner Seite, den amerikanischen Mobilfunkanbieter Qualcomm und Greg Wyler. Der hat früher bei Google das Satellitenprogramm verantwortet. Gegenüber Elon Musk hat diese Allianz einen großen Vorteil. Wyler besitzt die Rechte für die nötigen Frequenzbereiche. Doch die größte Hürde für beide Vorhaben ist die Finanzierung. Bislang gibt es noch keine kostengünstige Massenproduktion von Satelliten. Und beide Unternehmen feilen an einem preiswerten Weg, hunderte Satelliten an ihren Punkt ins All zu bringen. Branson sagte gegenüber Bloomberg Business: Es wäre logisch, wenn wir uns zusammentun würden. Der Goldrausch im All hat gerade erst begonnen. Denn für Elon Musk ist eine funktionierende Datenversorgung aus der Luft nur ein Zwischenschritt. Damit lässt sich Geld für seinen viel ambitionierteren Plan verdienen. Der Aufbau einer Kolonie auf dem Mars.
Das war Nicole Markwald über den Wettlauf um die Vorherrschaft im Netz. Und das war es auch in unserem Wirtschaftspodcast am Freitag. In der Technik war Gerd Georgi. Ich bin Rolf Winkel und ich wünsche ein schönes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.